HR Info im Gespräch.
Mit Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte und Fußball-Fanexperte. Seit Wochen macht die Fanszene in deutschen Stadien Schlagzeilen. Mit Gewalt, Krawallen, Ausschreitungen. Einer, der sich mit der Fanszene gut auskennt, ist Michael Gabriel. Der 47-Jährige ist seit vielen Jahren selbst Fan von Eintracht Frankfurt und leitet die Koordinationsstelle Fanprojekte, die bundesweit mehr als 50 Fanszenen betreut. Wie gewalttätig sind die Fans in deutschen Fußballstadien? Warum gelten die Frankfurter Fans als Problemfans? Und was muss geschehen, damit sich die Ausschreitungen der vergangenen Wochen nicht wiederholen? Michael Gabriel, jetzt bei HR Info im Gespräch mit HR Info Fußballreporterin Martina Knief und HR Info Redakteur Oliver Günther.
Michael Gabriel, blicken wir mal zurück in die vergangene Saison. Letztes Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Es war der 7. Mai 2011. Am Ende stürmen Fans den Platz. Es war, wie wir jetzt wissen, der Abstieg, diese Niederlage für Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Was haben Sie damals gedacht?
Ja, zum einen war ich persönlich natürlich traurig, weil es relativ klar war, dass die Eintracht damit abgestiegen ist. Und ich war dann natürlich auch sehr erschrocken darüber, wie ein Teil der Fankurve darauf reagiert hat. Ich fand, es war nicht ein Ausdruck von Enttäuschung, sondern das war ein Ausdruck eher, man will an den Verein, man will an die Mannschaft ran. Deswegen war ich da auch drüber erschrocken.
Sie sind ja Fan, selber Fußballfan seit vielen, vielen Jahren. Sie haben aber auch sehr viel Erfahrung mit der Fanszene. Wenn Sie so eine Entwicklung sehen, kann man da noch in irgendeiner Form Einfluss drauf nehmen oder steht man da eigentlich nur noch hilflos nebendran?
Das ist da nicht mehr möglich. Also das wäre eine Aufgabe des Ordnungsdienstes gewesen oder der Polizei, aber in erster Linie des Ordnungsdienstes der Eintracht.
Herr Gabriel, gab es irgendwann eine Initialzündung bei Ihnen, dass Sie sich gesagt haben, ich werde vom Fan zum Fanbetreuer?
Nein, das war eine zufällige berufliche Biografie. Ich habe ja Fußball gespielt, komme aus dem Fußball, habe auch lange bei der Eintracht Fußball gespielt, dann nach dem Abitur Sport studiert, bin Diplom-Sportwissenschaftler von meiner Ausbildung. Und dann war die Frage, was mache ich, nachdem ich das fertig hatte? Ich wollte noch ein bisschen mehr, mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu tun haben. Und dann war zufällig die Stellenausschreibung für das Frankfurter Fanprojekt damals da. Ich habe darüber meine Diplomarbeit geschrieben und da habe ich mich beworben und bin dann so in die Arbeit gekommen.
Heute sind Sie Leiter der Koordinationsstelle für Fanprojekte. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich sperrig und es klingt auch ziemlich nach Schreibtisch. Wenn Sie einen Fan auf der Tribüne fragt, Michael oder Micha, ich weiß nicht, ja, was macht ihr da bei dieser Koordinationsstelle? Was sagen Sie dem?
Das ist wirklich nicht so einfach,
ja,
weil es auch ein sehr spezielles Arbeitsfeld ist. Also was wir machen, wir beraten 50 Fanprojekte in Deutschland. Das sind alles Einrichtungen der jeweils örtlichen Jugendhilfe. Es gibt ein Finanzierungssystem. Ein Drittel der jeweiligen Finanzierung kommt von der Kommune. Ein weiteres Drittel kommt vom Bundesland. Wenn dort die gesellschaftliche Verantwortung sich auch materiell niederschlägt, kommt das letzte Drittel vom Fußball. Wir koordinieren beim Aufbau diese drei Interessengruppen und versuchen, Fanprojekte aufzubauen. Das ist das, was wir hauptsächlich machen.
Das klingt alles sehr schön. Es ist nur ein Problem dabei. Die Szene hat einen sehr schlechten Ruf. Die Szene der Fußballfans, sehr verallgemeinert jetzt gerade nochmal dargestellt. Wir kommen später noch genauer zu speziellen Dingen. Herr Gabriel, wo sehen Sie sich da selber? Auf der Seite der Fans, als Beruhiger, als Erklärer?
Die Szene hat, also die Fußballfans haben schon immer einen schlechten Ruf und das liegt hauptsächlich daran, weil immer über Fußballfans gesprochen wurde, weil immer über Fußballfans auch berichtet wurde und sich kaum jemand die Mühe gemacht hat, reinzugehen. Also die Vielfältigkeit dieser Fankultur, die Heterogenität dieser Fankultur ist quasi der Öffentlichkeit und auch den Institutionen kaum bekannt. Und wenn man da auch steht, dann findet man so viele interessante Leute da drin, die so viel Engagement ihrer Fankultur, aber auch dem Fußball geben. Und ich habe immer auch darunter gelitten, dass dieses Engagement mit so einer großen Ignoranz begegnet ist.
Aber Herr Gabriel, bleiben wir mal bei Ihrer Rolle. Jetzt hören Sie sich eigentlich schon an wie ein Verteidiger der Szene. Wo sehen Sie sich tatsächlich?
Nein, ich bin ein Erklärer.
Erklärer.
Ich bin ein Erklärer. Also ich verstehe, was da passiert. Ich kenne die Bedürfnislagen von Fans. Ich kenne natürlich auch die Emotionen von Fans und auch das, was sie sich wünschen. Und das können wir übersetzen. Das ist auch eine Aufgabe der Fanprojekte. Wir sind nah dran an den jungen Leuten und können übersetzen, wie die ticken. Und es ist dann natürlich eine Verantwortung von Vereinen, von Vereinsvertretern, von der Polizei, das wahrzunehmen, das auch zu verstehen und die Maßnahmen darauf abzustellen oder es nicht zu tun. Wenn sie es nicht tun, haben sie Probleme.
Dann werden wir Michael Gabriel als Erklärer nochmal weiterfragen. Es wird immer von Ultras gesprochen. In den vergangenen Wochen nach den vielen Krawallen, die es jetzt gab, im Herbst der Fußballsaison immer mehr. Wir haben im Duden nachgeschaut. Da steht unter Ultra ein besonders radikaler Vertreter. Sind Ultras im Stadion besonders radikale Fans?
Sie sind besonders engagierte Fans, so würde ich das nennen. Sie haben auch, es gibt eine Tendenz, dass sie sich als Gruppe etwas überhöhen. Wenn ich es ganz kurz versuchen kann, historisch zu erklären. Also die Fankultur in Deutschland war in den 80er Jahren sehr stark aus England dominiert. Die britische Fankultur war die, wo jeder sich hinorientiert hat. Die Gesänge, die Schals, die Stilmittel kamen alle aus England. Und als dort durch die Versitzplatzung der Stadien und eine absolute Disziplinierung stattgefunden hat, haben die jungen Leute, die jetzt neu in die Kurven in Deutschland kamen, die haben sich von England weg nach Italien orientiert. Dort waren die Ultras die dominierende Fankultur. Die haben sehr auch mit ihren Choreografien sehr öffentlichkeitswirksam gewirkt und mit ihrer Vitalität, die in innewohnte. Und von daher hat man sich von England nach Italien orientiert und hat quasi das adaptiert hier nach Deutschland. Und hat, Italien ist ja, also wenn man das so sagt, denken viele auch sofort an die Problemlagen, die damit einhergehen, mit Rechtsextremismus in Italien sehr stark, mit einer Gewaltausprägung in Italien ungemein stark. Und die Ultras in Deutschland haben versucht, das draußen vorzulassen, sondern sie haben die Stilmittel der Szene in die Kurven gebracht. Sie haben versucht, die Fußballfans, die hinter dem Tor stehen, zu vereinen, gemeinsame Chöre, gemeinsame Sprechchöre, um die Stimmung in den Stadien zu verbessern. Und das ist ihnen auch eindeutig gelungen. Die Stimmung in deutschen Stadien ist wunderbar. Und es ist ihnen auch gelungen, Rechtsextremismus, Rassismus außen vor zu halten, sondern die Ultras haben sehr stark auch dazu beigetragen, dass wir in Deutschland diese Problemlage überhaupt nicht haben, in dem Sinne wie in Italien. Und am Anfang ist es ihnen auch gelungen, diese Gewaltentwicklung nicht nach Deutschland vorzulassen. Das hat sich aber geändert.
Ich bleibe Moment noch an diesem Stichwort Engagement hängen, dass es besonders engagierte Fans sind. Das ist das, was Sie soeben beschreiben. Also diese Choreografien, also die sehr starken Inszenierungen von Schaubildern, von Chören auf den Tribünen, das würden Sie mit diesem Begriff Engagement?
Natürlich. Und das sind aus einer Ultraperspektive gesprochen, das sind Geschenke an die Vereine. Sie sind ja nicht, das wird ja nicht von den Vereinen finanziert, sondern das wird von den Gruppen selbst getragen. Das sind wochenlange Vorbereitungen, die das dauert. Man muss ja auch 15.000 Leute, zum Beispiel in Frankfurt in der Westkurve, muss man vereinen. Das ist eine hohe kommunikative Leistung und Ultras bieten für so viele junge Menschen unterschiedlichste Bereiche, wo man sich engagieren kann, wo man sinnvoll mitmachen kann und man bekommt auch aus der Gruppe eine absolute Wertschätzung. Und deswegen sind die Ultras als jugendliche Subkultur von so einer hohen gesellschaftlichen Bedeutung, weil sie letztendlich meines Erachtens darauf verweisen, wie viele Leerstellen die Gesellschaft für junge Leute gerade lässt.
Was sind das für Menschen? Welches Alters sind die? Was haben die für eine Bildung oder Ausbildung, die sich diesen Ultras anschließen? Kann man das so pauschalisiert sagen?
Ach nee, das ist, weil es ja so viele sind, kann man es nicht sagen. Aber was wir schon beobachten bei den Fanprojekten ist, dass alle jungen Leute, also die Mehrzahl der jungen Leute, die in die Kurven kommen, sich den Ultras zuwenden.
Sagen Sie mal, was meinen Sie mit jung?
12, 13 geht es los und es geht dann so bis Mitte 20. Das ist so der Spektrum. Also die jungen Leute widmen sich den Ultras zu. War früher die Fanszene sehr stark noch dominiert von der Arbeiterschaft. Sind heutzutage wesentlich mehr Leute mit einer guten Schulausbildung, also mit Abitur, Studenten dabei. Leute, also es verweist natürlich auch darauf, dass die besser kommunizieren können als Fanszenen früher und dass sie natürlich auch höhere Erwartungen haben, wie mit ihnen umgegangen wird. Und diesen Erwartungen werden die Umfeldinstitutionen relativ selten gerecht.
Was mich noch interessiert, Sie sagen, das muss man ja erstmal hinkriegen, 15.000 Leute in einer Kurve zu einer bestimmten Choreografie auch zu koordinieren. Ist das sehr hierarchisch organisiert? Also gibt es da einen, der im Grunde genommen sagt, wie es läuft? Oder wie funktioniert das?
Ach, das ist in Deutschland unterschiedlich, aber es gibt trotzdem in allen Ultragruppen, gibt es so, nennt man so Gremien, die das dominieren und die dann auch von oben quasi vorgeben, was passiert. Die auch dafür sorgen, also Jugend, die machen ja auch Jugendarbeit, tatsächlich Jugendarbeit, die kümmern sich um die 12-, 13-, 14-Jährigen und führen die an die Szene ran. Die achten auch zum Beispiel drauf, dass die ihre Schulaufgaben machen. Die achten drauf, dass die, wenn sie auswärts fahren, kein Alkohol trinken. Also da gibt schon eine hohe Verantwortung, die auch für die Jungen übernommen wird. Die Diskussionsbereitschaft intern, ich würde mir schon wünschen, dass das breiter wäre, dass das nicht so von oben nach unten passiert, sondern dass es eine breitere Diskussionsbereitschaft gibt. Aber wie gesagt, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich.
Herr Gabriel, das klingt ja jetzt fast nach heile Welt. Warum gibt es im Moment so viel Gewalt in den Fußballstadien rund um die Fußballspiele und immer fällt der Begriff Ultras in diesem Zusammenhang?
Also ich Ich glaube nicht, dass es mehr Gewalt gibt. Es gibt natürlich Vorfälle, die dann sehr öffentlichkeitswirksam sind und die dann den Eindruck vermitteln, es gibt mehr Gewalt. Aber ich will überhaupt nicht bestreiten, dass wir in Teilen der Ultraszene eine Verhärtung von Gewaltstrukturen haben. Das ist definitiv so. Man kann es auch nur, wie ich finde, immer historisch erklären. Also man kann fragen, warum funktioniert es an dem einen Standort gut? Warum entwickelt sich dort eine Szene überhaupt nicht gewaltaffin? Und warum funktioniert es an anderen Standorten nicht gut? Also man kann das tatsächlich immer nur lokal beantworten.
Sie sagen, es gibt örtliche Unterschiedlichkeiten. Eine Fanszene, eine Ultraszene, die ja sehr umstritten ist und einen sehr schlechten Ruf hat, ist die Frankfurter Szene. Wie erklären Sie sich das?
Für mich gibt es dort maßgeblich zwei Entwicklungen, die dazu beigetragen haben. Und das ist auch eine Entwicklung, die sicher nicht, das ist nicht eine Entwicklung seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, sondern das ist eine, die seit 5, 6, 7 Jahren zu beobachten ist. Zum einen ist meines Erachtens der Verein im Umgang mit seiner Fanszene und auch im Umgang mit seiner Ultraszene nicht berechenbar und überhaupt nicht klar genug. Also da wird viel zu wenig Wert auf eine klare Kommunikation gelegt. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie nach Vorfällen, negativen Vorfällen, wie der Verein sanktioniert hat, was er von seinen Fans erwartet. Und das zweite große Problemfeld sehe ich in der Fanszene natürlich selbst. Das sind die Gruppen, zum Beispiel die Fanabteilung bei Eintracht Frankfurt, das sind immerhin 8.000 Mitglieder. Die Fanclubs, es gibt über 700 Fanclubs oder knapp 700 Fanclubs.
Das ist jetzt aber nicht die Ultraszene.
Eine Fanszene ist ja viel mehr als nur die Ultras, ist absolut vielschichtig. Und die sind viel zu still. Also da gibt es eine Tendenz, immer auf die Medien zu verweisen oder immer auf die Polizei zu verweisen. Und der Blick nach innen, der kritische Blick nach innen, auch in die eigene Fanszene rein, der ist dort nicht stark genug ausgeprägt.
Michael Gabriel zu Gast bei hr-info im Gespräch, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte. Herr Gabriel, bleiben wir nochmal beim Thema Eintracht Frankfurt. Was kann denn die Führung, der Eintracht Frankfurt Fußball AG tun? Das ist ja nun ein massives Problem, das auch natürlich auf die Profimannschaft zurückschlägt, auf die AG, eben indem man sehr, sehr viel Strafen zahlen muss, indem man Sanktionen bekommt, dass nicht so viele Zuschauer ins Stadion dürfen. Vielleicht droht sogar der Eintracht demnächst mal ein Geisterspiel, wenn das so weitergeht.
Ich würde es ungern direkt an der Eintracht festmachen, sondern generell festmachen.
Sie haben aber gerade eben gesagt, der Verein ist unklar in seinen Sanktionen.
Genau, aber bei den Vereinen, bei denen es positiv läuft, zum Beispiel der HSV ist einer oder auch St. Pauli einer, da kann man schon sich abschauen, was dort besser läuft, dass das Thema in der obersten Führung angesiedelt ist, dass das Thema dort in der obersten Führung ernst genommen wird und dass die Fanbeauftragten der Vereine, die eine viel zu marginale Rolle an vielen Orten spielen, die müssen in ihrer Bedeutung wesentlich höher angesiedelt werden. Die müssen auch die Unterstützung von oben haben, wenn sie aktiv die Kommunikation mit ihrer Fanszene suchen, damit sie auch nicht alleine gelassen werden, wenn sie schlechte Nachrichten zum Beispiel überbringen müssen, sondern da muss ich dann auch mal ein Vorstandsmitglied hinstellen und muss sich an die Seite stellen.
Ich versuche das mal so auf den Punkt zu bringen. Wenn ich Sie richtig verstehe, jemand wie Herr Bruchhagen als Vertreter des Vorstandes der Frankfurter Eintracht soll mit den Ultras reden.
Natürlich schauen die Fans natürlich auch zu Bruchhagen, ist keine Frage. Und man kann das auch umtauschen. Also man kann bei HSV immer hätte man Hoffmann sagen können oder man kann es bei
Präsident.
Man kann es bei Bayern München Uli Hoeneß sagen. Und Uli Hoeneß ist tatsächlich jemand, der sich mit der Schickeria zum Beispiel an den Tisch setzt. Und deswegen hat auch Karl-Heinz Rummenigge.
Schickeria müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären. Ultra-Gruppe bei Bayern München.
Genau.
Nennt sich Schickeria.
Und deswegen hat auch Bayern München, der Vertreter von Bayern München jetzt in dieser gesamten Debatte, auch Karl-Heinz Rummenigge, deutlich sich gegen eine Verschärfung von irgendwelchen Gesetzen oder Maßnahmen gegen Fans ausgesprochen, weil er auf die guten Erfahrungen bei Bayern zurückgreifen kann. Wir setzen uns mit denen an einen Tisch, holen die dazu, binden die ein und fragen, was wollen sie? Und dann überlegen wir, ob wir es nutzen können oder nicht. Und diese Art der Kommunikation hat dazu geführt, dass Bayern München Probleme, die sie haben, keine Frage, aber gemeinsam mit den Fangruppen gelöst haben.
Also mehr Kommunikation ist nötig.
Nicht nur mehr Kommunikation, sondern eine glaubwürdige und eine offene und eine transparente Kommunikation. Also ein Verein, wenn ein Verein sich hinsetzt, nur weil er sich hinsetzen muss und überhaupt keine eigenen Ideen hat, dann nutzt es letztendlich gar nichts, weil das durchschauen die Fans, insbesondere wenn sie schlauer sind.
Aber ich habe da ein komisches Gefühl, wenn Sie sagen mehr Kommunikation, weil das kann ja dann auch gerade bei den Ultras schnell als Signal ankommen, okay, wir sind nicht nur hier im Stadion, um zu feiern, um Stimmung zu machen, sondern möglicherweise können wir auch im Club ein bisschen mehr mitbestimmen. Gerade das Beispiel Bayern München und die Schickeria, da hat ja eben diese Fangruppe, die sich Schickeria nennt, massiv Einfluss nehmen wollen, sogar auf Spielerverpflichtungen des Vereins. Also als Bayern München den Nationaltorwart Manuel Neuer verpflichten wollte, hat die Schickeria gesagt, den wollen wir hier nicht haben. Und als dann Neuer verpflichtet war, haben die Schickeria-Leute dem Torwart eigentlich sozusagen Verhaltensvorgaben machen wollen, wie er sich auf dem Platz zu verhalten hat. Wenn man solche Signale setzt, macht man die Ultras dann nicht noch stärker, als sie eh schon sind?
Genau, Kommunikation heißt ja nicht, dass man alles gut finden muss, was die Ultras machen, sondern da finde ich schon, dass der FC Bayern absolutes Recht hat zu sagen, was ihr hier fordert, das ist irre aus der Perspektive eines Fußballvereins, das können wir niemals umsetzen. Aber das muss man trotzdem in einer authentischen Kommunikation machen. Man muss den Ultras auch und allen Fans letztendlich, man muss denen auch natürlich Grenzen setzen. Worum es mir geht, ist, da in den Fanszenen ist so ein massives Potenzial. Da sind so viele Leute, die sind Experten für ihre Stehplatzbereiche, die sind Experten für Auswärtsfahrten, dass man dieses Expertenwissen nicht in die Vereine reinholt und schaut, wie können wir das nutzen, um die Organisation von einem Fußballspiel noch besser zu machen. Kickers Offenbach, wir brauchen ja nur auf die andere Main-Seite zu gehen, dass das Stadion in Offenbach so gut wird. Das liegt zum ganz großen Teil daran, weil dort vor Ort die Interessen von Fußballfans aktiv mit eingebunden worden sind. Und deswegen stehen die Fans von Kickers Offenbach auf der Gegentribüne, dort wo in allen anderen Stadien Sitzplätze sind. Der Verein Kickers Offenbach hat entschieden zu sagen, das sind unsere wichtigsten Zuschauer. Die bringen vielleicht nicht so viel Geld, aber die sorgen dafür, dass wir ein gutes Feeling Biberer Berg haben. Und deswegen lassen wir die weiter auf der Gegentribüne stehen.
Herr Gabriel, aber irgendwie hat man so den Eindruck, es gibt auch sehr viel negativen Einfluss, was Nähe zur Mannschaft betrifft. In den vergangenen Wochen der Fall des 1. FC Magdeburg, als ein Spieler an der Haustür bedroht wird. Wir gehen in die vergangene Saison zurück. Da las man im Abstiegskampf beim Training des 1. FC Kölns ein Plakat: Wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot. Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt wurde beim Training bedroht. Das ist doch, also da muss man ja richtig den Kopf schütteln, wenn man sich solche Gedanken nochmal und solche Tatsachen nochmal ins Gehirn ruft.
Meines Erachtens ist das die negativste Entwicklung, die wir bei den Ultras haben. Also dass dort eine Überhöhung der eigenen Gruppe stattfindet und aus dieser Überhöhung heraus sich so ein Anspruch entwickelt hat, man kann der Mannschaft oder man kann dem Verein sagen, was sie zu tun haben. Und da ist ein Verein, wenn er damit alleine umgehen muss, steht er auf verlorenen Posten, sondern da muss die Restfanszene muss verstehen, dass das insgesamt die Fankultur letztendlich gefährdet, weil es respektlos den Spielern gegenüber ist und weil es respektlos dem Spiel gegenüber ist.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, das Engagement würdigen, aber auf der anderen Seite auch ganz klare Grenzen aufzeigen. Ist das so im Grunde genommen das Rezept?
Das kann man so sagen. Also ganz platt gesagt, die Ultras sind oder die Fans, Fußballfans sind Experten, was Unterstützung, was Support angeht. Der Verein muss die Experten haben, was die Trainingsleistungen der Mannschaft angeht. Und da muss man tatsächlich auch sagen, die einen sind dafür verantwortlich, die anderen sind dafür verantwortlich. Ansonsten haben sie es, glaube ich, richtig zusammengefasst.
Michael Gabriel von der Koordinationsstelle Fanprojekte aus Frankfurt. Es gab vor einigen Tagen einen runden Tisch in Berlin mit dem Bundesinnenminister, mit Vertretern eben aus der Politik, des DFB, von der DFL und Sie waren auch dabei. Was heißt das jetzt? Es soll der Dialog verbessert werden. Das hat man jetzt schon oft gelesen. Dann wird irgendeine Taskforce gegründet, die das anschieben soll. Was wird diesmal anders?
Ich glaube, dass der Dialog der einzige Weg ist. Mehr Repression führt zu absolut verschärften Konfliktlagen. Wir brauchen nur nach Italien schauen, da sind die Stadien leer. Dort hatten wir in den letzten 15 Jahren, glaube ich, 15 tote Fans gehabt und das gibt es in Deutschland letztendlich nicht. Also die Situation in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern in Europa eine wirklich gute. Und was mir noch wichtig ist, also wir reden ja hier nicht nur über den Fußball, sondern wir reden über Gesellschaft. Und wenn wir schauen, unter was für Bedingungen junge Menschen heutzutage aufwachsen, dann ist das ja für die Zukunftsperspektiven von jungen Leuten gibt es ja nicht viel Hoffnungsvolles. Also wir brauchen ja auch nicht so zu tun, als wäre die Gesellschaft drumherum gewaltlos, sondern junge Leute sehen natürlich, dass ganz viele Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Die haben ja die Vorbilder in der Erwachsenenwelt.
Naja, wobei, das ist ja schon noch ein Unterschied zwischen dem, was dann teilweise in Fußballstadien losgeht. Das hat ja so, ist ja keine alltägliche Gewalt, das geht ja weit darüber hinaus.
Nein, genau. Im Fußball haben wir natürlich eine emotional verdichtete Situation. Wir haben dadurch, dass da zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wo viele Menschen viel Emotionen mit verbinden, haben wir auch immer so eine Rivalität vor Ort. Konflikte werden dort, so könnten wir es übersetzen, auch sehr oft einfach nur symbolisch ausgelebt. Und das hat dann für viele Menschen, und das sind auch nicht nur die Ultras, sondern wenn man auf den Haupttribünen sitzt und die Leute dort hört, dann bekommt man manchmal schon Gänsehaut. Ja? Also dieses, wenn ihr abseits schlagen wir euch tot, das kann genauso gut ein Universitätsprofessor rufen. Also wenn man im Stadion ist, kriegt man das mit. Das meinen die aber nicht so. Die Leute gehen dann da raus und glauben, im Fußball einen Bereich zu haben, wo man mal Dinge machen kann, die man woanders nicht machen kann.
Teilweise halt nicht nur symbolischen, sondern sehr fatalen Folgen. Also muss man ja auch sagen.
In Italien ist es so, dass die Folgen dann oft teilweise auch tödlich sind. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Ja, also wenn wir genau hinschauen, wir haben zwar eine Höchstzahl von Verletzten im deutschen Fußball. Wir haben in der Saison 2010, 2011 846 Verletzte im deutschen Fußball gehabt. Im Kontext von 17,6 Millionen Zuschauern, die dort erfasst worden sind, ist das eine Prozentzahl von 0,00. Ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Null kommt oder nicht, 0,004. Also die Realität im deutschen Fußball ist nicht so schlimm. Das sind oft die Bilder, die den Eindruck erwecken. Und es ist, das überhaupt nicht zu verschweigen, es gibt eine Entwicklung bei den Ultras, kleine Gruppen, bei denen Gewalt tatsächlich sich verhärtet hat. Also sich abends zu treffen und eine Polizeistation anzugreifen, das ist etwas, was sehr erschreckend ist und wo es auch gar keinen Reden drüber gibt und wo natürlich Sicherheit, wo Polizei agieren muss, wo auch ein Verein agieren muss und auch die eigene Fanszene agieren muss, wobei das natürlich dann das Letzte gerade schwierig wird.
Naja, Herr Gabriel, aber es gab auch Szenen, wir erinnern uns an das Pokalspiel Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, da werden richtig den Fangruppen aufgelauert, die hierher kommen. Also das heißt, es gibt Fangruppen, die versammeln sich nur, um, ich sag's mal jetzt salopp, dem Gegner eins über den Dez zu hauen. Das ist der einzige Ansinn. Von Anfeuern der Mannschaft hat man da nicht mehr viel gemerkt.
Ja, aber es sind, also die das machen, das sind auch tatsächlich kleinere Teile. Ja, die Ultras bei Frankfurt sind weit über 1000. Die dann da am S-Bahnhof stehen, das sind vielleicht 200, 300, manchmal 400. Trotzdem, auch da, Frau Knief, ich gebe Ihnen absolut recht, mit Steinen zu werfen oder mit Flaschen zu werfen, das hat immer die Gefahr, dass sich jemand schwer verletzt. Also wir haben jetzt bei dem Spiel gegen Kaiserslautern einen Polizeibeamten gehabt, der einen Stein in den Nacken bekommen hat. Nur durch den Schutz ist da eine schwere Verletzung verhindert worden. Und wir hoffen, dass das so, also der hat Glück gehabt. Wir hoffen, dass dieses Glück und dass das Erschrecken darüber, dass das auch in die Fanszene Einzug nimmt und die Fanprojekte versuchen, das auch tatsächlich zu vermitteln. Wie unsere Argumente werden eher gehört, wenn die Fans auf der anderen Seite, wenn die das Gefühl haben, dass sie mit ihrem Engagement tatsächlich auch ernst genommen werden.
Stichwort Sanktionen. Jetzt greift ja der Fußball oder will auch schärfer durchgreifen. Das DFB-Sportgericht hat jetzt entschieden, dass zum Beispiel Dynamo Dresden, da sind die Fans zuletzt sehr aufgefallen, dass die aus der künftigen Pokalrunde ausgeschlossen werden. Aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Maßnahme, auch um mal einfach eine Grenze aufzuzeigen?
Da bin ich sehr skeptisch.
Warum sind Sie skeptisch, was die Maßnahme angeht?
Ja, weil das geht an den Kern des Sports. Also wenn da wird ja ein ganzer Wettbewerb letztendlich gefährdet. Da wird die Existenz eines Vereines meines Erachtens gefährdet. Wir haben gesehen, bei Hansa Rostock zieht sich jetzt der Sponsor zurück. Wenn bei Dresden das auch passiert, dann ist Dynamo Dresden weg. Dann ist ein Identifikationspotenzial für die Bürger der Stadt Dresden oder von Sachsen ist dort potenziell weg. Also da in Abwägung, glaube ich, ist das tatsächlich zu viel. Dynamo Dresden hat, wie ich finde, sehr gut selbst entschieden. Die haben für das nächste Auswärtsspiel alleine auf die Auswärtskarten, die sperren ihre eigenen Fans aus. Gleichzeitig stellen sie einen neuen Fanbeauftragten ein und sagen damit, wir schaffen das Problem nur mit euch gemeinsam, mit euch Fans gemeinsam zu lösen. Ihr müsst mit in die Verantwortung gehen, lasst uns nicht alleine. Das ist meines Erachtens ein gutes Signal, zumal Dynamo Dresden über die letzten 4-5 Jahre da auch sehr viel Positives gemacht hat.
Wir haben viel über Probleme in der Fanszene gesprochen. Sie selbst kennen ja ganz unterschiedliche Fanszenen. Wenn Sie jetzt mal so schauen, so im Profifußballbereich, gibt es eine Fanszene, von der Sie sagen, die ist tatsächlich vorbildlich?
Rund um einen Club? Das ist jetzt schwierig, weil ich in so einer herausgehobenen Position bin. Aber mir gefällt, wie es in Bremen funktioniert. Mir gefällt auch die Fanszene beim HSV sehr gut. Dort gibt's, also um es mal klar zu machen, beim HSV gibt es einen Supporters-Club. Das sind alles Mitglieder im Verein. Das sind 55.000 Menschen. Beim HSV gibt es zwei Ultragruppen. Das eine heißt Chosen Few, die andere ist Poptown. Und es gibt eine absolut wunderbare Kommunikation mit allen Beteiligten, auch mit dem Verein, wo das Fanprojekt in Hamburg eine große Rolle spielt und die Aufenthaltsbedingungen im Hamburger Stadion, dort gibt es keine Fantrennung. Dort kann jeder Zuschauer im Stadion rumlaufen. Und das ist mit das sicherste Stadion, weil dort gibt es keine negativen Vorfälle. Und das ist ein Standort, der mir strukturell sehr, sehr gut gefällt, weil die Fans in die Verantwortung gegangen sind, weil sie in die Verantwortung auch geholt worden sind. strukturell kann das ein Vorbild sein für andere Standorte in Deutschland.
Das war Michael Gabriel bei HR Info im Gespräch mit Martina Knief und Oliver Günther. Informationen auch auf hrinforadio.de.